Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts. Heute hier in Essen gemeinsam mit Janina Müller. Herzlich willkommen, Janina. Freue mich, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Janina ist, um dich erst nochmal auch vorzustellen, natürlich, dass die Leute wissen, was du alles schon gemacht hast. Und die Liste ist gar nicht so kurz, muss ich sagen. Also du bist Diplom-Sozialarbeiterin und Diplom-Sozialpädagogin, Schulsozialarbeiterin, Anti-Gewalt- und Mobbing-Trainerin bei der Caritas in Essen, geboren im Ruhrgebiet, wo wir auch gerade sind. Und dein beruflicher Weg ist vor allem sehr spannend, muss ich sagen. Da kann ich jetzt schon sagen, großen Respekt davor, welche Themen du einfach auch schon aufgegriffen hast. Du warst nämlich viele Jahre in der Drogenhilfe aktiv, warst dann 7 Jahre in der Prostitutionshilfe auf dem Essener Straßenstrich aktiv. Dann kam die Elternzeit, dann der Wechsel ins Schulsystem, spannender Wechsel. Und seit 2019 bist du bei den ganz Kleinen in der Grundschule, auch in einem strukturschwachen Essener Bezirk. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig wiedergegeben.
Das hast du komplett richtig wiedergegeben.
Super. Ja, und natürlich bist du Absolventin unserer Fortbildung FIPS, F-F-I-P-S, wie immer in unserem Bereich, lange Worte, Fachkraft für Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt an Schulen. Und mich würde interessieren, was dich eigentlich aus dieser doch sehr, sehr bunten und wahrscheinlich auch aufreibenden vorberuflichen Erfahrung in die Schule gebracht hat. Vielleicht war es genau das, zu sagen, ich will mal ein bisschen mehr Ruhe haben. Aber sag du natürlich.
Also das war tatsächlich ein erzwungener Wechsel, weil in der Prostitutionshilfe konnte ich aufgrund der Rahmenbedingungen mit Familie, war das natürlich sehr schwer vereinbar. Da war erstmal kein anderer Platz frei und dann habe ich gedacht, ach, das wird so was Vorübergehendes. Ich war schon immer sehr offen und habe gedacht, dann guckst du dir halt mal die Schule von innen an. Wurde aber dann sehr schnell intrinsisch motiviert, weil ich dachte, ach, das ist ja ein sehr spannendes Themenfeld, weil das einfach all die Vielseitigkeit in sich selber abbildet. Und deswegen war das eigentlich eine logische Konsequenz. Und wenn du das jetzt gerade so gesagt hast, was ich alles für Dinge schon gemacht habe in meinem Leben. Der spannendste Job ist tatsächlich der in der Schule und auch der, wo ich tatsächlich mit so vielen unterschiedlichen Problemlagen konfrontiert bin im Kontext von Kindern und Jugendlichen, die selber meistens gar nicht für die Bedingungen verantwortlich sind.
Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch befriedigend, wenn man so früh auch vielleicht wirklich auch echt noch was bewirken kann bei den Kids und bestimmte Prägungen auch in die positive Richtung lenken kann.
Ja, genau. Einfach ne, als Beziehungsangebot zu gelten und gesehen zu werden, dass die Kinder einfach auch sehr positive Erfahrungen in diesem doch sehr defizitär orientierten System machen können. Und das ist eigentlich das Befriedigende. Gar nicht so sehr, dass ich dann denke, ich habe da irgendjemanden gerettet, sondern einfach das Tagtägliche, die Arbeitszufriedenheit zu merken, wie die Kinder auf einen reagieren und wie man mit denen einfach durch ganz viele Kleinigkeiten sehr positiv im Kontakt stehen kann.
Mhm. Ja, wir kennen ja alle die Zahlen, um schon mal gleich so ein bisschen in unser Themenfeld auch einzusteigen. Und ich denke in der letzten Zeit immer häufiger darüber nach, jedes Jahr die Kriminalstatistik, über 17.000 Fälle polizeilich bekannt und registriert, die Dunkelziffer 15 bis 20 Mal so hoch nehmen, einfach Experten an. Wir wissen, dass knapp 8,9 Millionen Kinder einfach insgesamt Schülerinnen und Schüler in ihrer Schulzeit oder während ihrer Kindheit letztlich betroffen waren. Und wir kennen natürlich die Zahl, 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse sind betroffen. Ich finde, wie bei so vielem, wir haben ja ganz viele Krisen in der Welt. Man kommt da auch schnell in einen Verdrängungsmechanismus und nimmt dann diese Zahlen wahr und geht vielleicht auch mal drüber hinweg. Also regen wir uns noch zu wenig auf über diese Zahlen und kommen wir zu wenig in Handlung? Was meinst du?
Also ich glaube, am Einzelnen, also bei den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die ich so mitbekomme, die haben das schon sehr gut auf dem Schirm. Gesamtgesellschaftlich regen wir uns definitiv viel zu wenig über diese horrenden Zahlen auf und machen auch tatsächlich da viel zu wenig. Da geht viel zu wenig Geld rein, meines Erachtens nach. Ich erlebe das, wenn ich als Referentin tätig bin und Kolleginnen fortbilde. Wenn sie diese Zahlen hören, dann haben sie natürlich ein Bewusstsein dafür und gehen am nächsten Tag ganz anders in so eine Klasse rein. Aber aufgrund der vielen Rahmenbedingungen gerät das natürlich schnell in Vergessenheit. Das ist klar. Deswegen ist das wichtig, da immer wieder hinzugucken und immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen und immer wieder die Haltung dafür zu schärfen und sensibilisieren. Da ist noch was.
Mhm. Nimmst du persönlich auch diese Zahl mit, weil dieses 1 bis 2 Kinder, wir arbeiten ja mit unseren Projekten eben mit Schulklassen. Wir wissen im Schnitt, ich weiß nicht, aktuell sag ich mal 25, 26 Kinder pro Schulklasse, dass man dann weiß, na okay, 1, vielleicht auch 2 Kinder könnten betroffen sein. Ist das echt auch präsent in der Arbeit?
Ja, tatsächlich ist das präsent. Und zwar in dem Moment ist es sehr präsent geworden, ohne dass ich das großartig an die Glocke gehangen habe, gerade bei den Schülerinnen und Schülern oder auch bei den Eltern. Aber man geht einfach mit einem anderen Standing in die Klasse und man strahlt das offensichtlich irgendwie aus, weil seitdem gehen bei uns die Fallzahlen schon nach oben. Also die Kinder spüren das irgendwie, auch die Eltern, und es gibt immer mehr Beziehungen, wo sich dann auch familiäre Systeme öffnen, wo Kinder sich öffnen. Also das ist schon, bei uns an der Schule hat das schon eine interessante Dynamik genommen.
Mhm. Ja, sehr, sehr gut, diese Entwicklung, muss ich sagen. Dass es einfach auch nicht im Dunkeln bleibt. Ja.
Genau, und natürlich gucke ich anders hin und denke natürlich auch anders. Also gerade so diese das kann nicht sein oder das bei uns kommt das nicht vor oder der nicht oder das einfach immer mitzudenken und das auch immer wieder dem Team an der Schule präsent vorzuhalten, dass es halt doch möglich sein könnte, das macht einfach was mit der Haltung.
Toll. Ja, aber da sind wir jetzt gerade beim, wie du schon sagst, beim Kollegium. Wir haben ja, bevor diese FIPS-Ausbildung angefangen hat, das machen wir ja nach wie vor, dass wir als Hänsel und Gretel ja auch gemeinsam mit den ZFSLs in Duisburg und Essen die Lehramtsanwärter und Anwärterinnen befähigen und fit machen. Und da erinnere ich mich schon an die Umfrage, die wir 2000 gemacht haben. Die mag heute vielleicht ein bisschen anders sein, hoffe ich zumindest. Aber da waren bei knapp 750 befragten LehramtsanwärterInnen, haben 335 bei der Umfrage mitgemacht. Und die Ergebnisse waren wirklich erschreckend, dass 63% quasi sagen, sie hatten eigentlich überhaupt keine Vorerfahrung und das Thema findet in der Ausbildung nicht statt. Siehst du da eine Verbesserung in dem Prozess? Hat sich da was getan?
Also wir hatten jetzt bei uns an der Schule nicht so ganz viele LehramtsanwärterInnen, aber die wir da hatten, da merkt man es schon. Also ich hatte in einem anderen Zusammenhang Kontakt mit einem Kollegen, der aus dem Sportbereich kam, und bei dem hat man es extrem gemerkt, der ist hier auch in Essen gewesen, dass der ein ganz anderes Bewusstsein für diese Hilfestellung hatte zum Beispiel. Das ist eine Kleinigkeit, aber eine sehr wichtige Kleinigkeit. Ne? Das sind einfach Dinge im Mindset von den heranwachsenden Lehrkräften, die schon nochmal anders hingucken und dafür ein anderes Bewusstsein haben als vielleicht Lehrkräfte, die schon 30 Jahre im Beruf tätig sind.
Also würdest du sagen, dass das System Schule gut vorbereitet ist oder sehr pauschal, aber...
Also wenn ich jetzt so ein Urteil fällen müsste, würde ich sagen, nein. Da ist auf jeden Fall noch Bedarf da. Also das System wirkt dann doch sehr überfordert, muss man schon sagen.
Ist es das? Ist es die Schulleitung, die Haltung in der Schule, die Bereitschaft, sich auf das Thema einzulassen? oder sind es fehlendes Wissen, fehlende Werkzeuge an der Hand, mit den Themen umzugehen?
Das ist so individuell, wie die Schulen individuell sind. Manchmal liegt es an Schulleitungen, die das Thema nicht präsent haben. Manchmal liegt es am Kollegium, was es vielleicht auch gar nicht sehen will, weil sie sagen, nicht noch was on top. Das ist ja immer so das, nicht noch was. Manchmal fehlt auf jeden Fall Geld für die Fortbildung, für das ständige Präsenthalten. Es fehlt an Zeit. Es sind so viele Bedingungen, die dafür geschaffen werden müssten, um das halt wirklich auch als ständig aktives Thema auf dem Tagesplan zu haben.
Und bemerkst du auch aufgrund dieser Bedingungen auch Ängste bei den Lehrkräften?
Natürlich, also es ist hat ja auch immer was mit der eigenen Geschichte zu tun und mit der eigenen Erfahrung. Und deswegen, da gibt es natürlich Ressentiments. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die können sehr gut damit umgehen. Es gibt aber auch durchaus Kollegen, also es wäre ja utopisch zu glauben, dass wir dann im Kollegium keine Person hätten, die nicht selber auch Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Und für die ist es dann oftmals ganz schwierig. Und es gibt dann halt Schulleitungen, die können und wollen das nicht mitdenken. Oder wenn es mitgedacht wird, gibt es natürlich dann auch Ressentiments. Wie gehen wir dann mit dem Teammitglied um? Also das sind halt einfach so viele Dinge, die da beachtet werden müssen. Und es ist halt einfach noch ein sehr sensibles Thema und wird halt gesellschaftlich leider ja auch immer noch totgeschwiegen.
Hm. Ich glaube, eine gute Supervision ist wahrscheinlich auch ein Thema in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob es das da gibt.
Es würde es geben, aber das nehmen tatsächlich viele Lehrkräfte nicht wahr. Also im sozialpädagogischen Bereich ist das ja Usus und unser tägliches Brot. Also wir wachsen in unserer beruflichen Sozialisation mit der Reflexion unseres beruflichen Handelns auf. Das ist leider an Schule noch nicht so.
Ja, komisch, also habe ich mir auch jetzt ehrlich gesagt, weil ich ja nicht an der Schule bin, habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht, aber wäre wohl sehr wichtig.
Absolut. Das ist einer, also auch so regelmäßiger Austausch, kollegiale Fallberatung. Also das sind so Dinge, die ja dazu führen, dass man so eine gemeinschaftliche Haltung auch an der Schule entwickeln könnte und auch ein gemeinsames Vorgehen. Und das wird aber von vielen Lehrkräften einfach noch sehr defizitär gesehen. Die fühlen sich dann noch angegriffen irgendwie. Da ist halt so eine positive Fehlerkultur. Das muss halt erstmal geschaffen werden. Ne? Also das, was für uns als Sozialarbeiter und Sozialpädagogen ganz selbstverständlich ist, dass es leider in Schule findet das noch nicht so Anklang, obwohl das ja einfach so wichtig wäre, dass man sich halt auch selber hinterfragt, um sich einfach, es geht da ja jetzt nicht um Optimierung, sondern einfach um die Möglichkeit, da selber für sich auch so eine Zufriedenheit zu schaffen.
Mhm. Ja, sehr spannend. Also es ist echt ein Thema, was man im Blick haben muss.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, ich glaube, wir haben mit unserer FIPS-Ausbildung ja so ein bisschen auch was Neues losgetreten. Waren jetzt insgesamt 6 Durchläufe. Der 7. ist aktuell auch schon wieder gut gebucht und wahrscheinlich auch ausgebucht und wird wirklich nachgefragt. Ganz spannend fand ich auch, dass in Mülheim auch auf höchster Ebene aus dem Schulamtsbezirk eine ganz klare Maßgabe kam. Wir wollen, dass unsere Lehrkräfte durch diese Ausbildung gehen. Und das ist ja auch ein Haltungsthema der obersten Führungsriege.
Absolut.
Finde ich total spannend. Und ich finde diese Ausstellung, ja, wir sind hier jetzt gerade, weil wir der Ausstellung aufbauen, war ich jetzt bei Ausstellung. Ich finde diese Ausbildung enorm wichtig. Aber du hast sie ja durchlebt.
Genau.
Also von daher ist es ja auch für diejenigen, die diese FIPS-Ausbildung noch gar nicht kennen. Jetzt wollen wir ein bisschen einsteigen, was da so passiert. Aber vielleicht erst nochmal für dich ganz persönlich. Was war für dich so die persönliche Erfahrung, wo du gesagt hast, ich bin aus dieser Fortbildung rausgegangen? Und was hat es mit dir gemacht?
Die Ausbildung war sehr intensiv, weil es einfach im Prozess mich zu einer sehr klaren Haltung gebracht hat und auch einfach zu jemanden gemacht hat. Also ich möchte gerne als Multiplikatorin dienen. Ich glaube, ich bin Mensch, ich kann Menschen gut begeistern und bin da sehr locker und gleichzeitig verbindlich, dass ich einfach mir das zu meiner Aufgabe gemacht habe, da einfach mehr für zu werben, dass Menschen als Multiplikatoren gewonnen werden für das wichtige Thema der sexualisierten Gewalt, da genauer hinzugucken und davor dann halt auch keine Angst zu haben.
Jetzt bist du ja selbst auch sozusagen von der, ich weiß gar nicht, ob du in der ersten oder zweiten Runde,
in der zweiten Runde dabei
warst, jetzt dann aber auch auf die andere Seite gewechselt und auch Fachkraft in unserem Team und führst die Fortbildung selbst durch, bestimmte Module. Aber vielleicht bevor wir uns die Module noch mal kurz anschauen, was würdest du meinen, sind jetzt im Moment auch vielleicht noch so strukturelle Hürden seitens der Schule, dieses Systems? Fehlt es da auch schlicht und ergreifend an Geld? Und was würdest du sagen, speziell auf diese Fortbildung auch betroffen, was brauchst du da noch? Was würdest du dir wünschen?
Also ähnlich wie in Mülheim, dass das tatsächlich auf oberster Leitungsebene aufs Tableau gehoben wird. Also ich bekomme das ja mit, also auch durchaus als Referentin, dass es zwar die Schulberatungsstellen sich darin fortgebildet haben und das auch dann den Schulen zuteil werden lassen. Aber dennoch ist es ja so ein bisschen was anderes, wenn jemand halt so aus der Praxis kommt und das ja auch wirklich gelebt hat und jeden Tag lebt. Dass da einfach nochmal so der Transfer halt gewährleistet wird. Und wie gesagt, das muss halt auf oberster Ebene ganz wichtig entschieden werden, dass das halt flächendeckend eingesetzt wird. Und das ein Schutzkonzept, da gehen wir bestimmt nachher auch nochmal ganz explizit drauf ein, dass das halt gelebt werden muss, dass das nicht wieder ein Konzept ist, was man in die Schublade tut, wie so viele Konzepte an Schule, sondern dass das Konzept wirklich nur funktioniert, wenn man das halt lebt und das damit verbunden dann halt auch sowas wie kollegiale Fallberatung oder regelmäßig innerhalb von Konferenzen sich das Thema nochmal vornimmt und guckt, was läuft denn gut und wo müssen wir vielleicht auch nachjustieren.
Ja. Ich meine, es sind insgesamt 10 Tage. Das ist gar nicht wenig. Man würde meinen, ach, wir gehen mal schnell auf eine 4-5-stündige Fortbildung und dann haben wir alles abgehakt zu dem Thema. Das ist es nicht. Wir haben bewusst, glaube ich, auch diese Zeit gewählt, diese 5 Module, die 2-tägig durchgeführt werden, also insgesamt 10 Tage. Sicher auch, damit der Austausch unter den Kollegen, Kolleginnen stattfindet, das Lernen voneinander. Aber wir haben es dann schon strukturiert und im ersten Modul geht es um das Basiswissen, also quasi was müssen Lehrkräfte auch einfach über sexualisierte Gewalt wissen, das Thema Täterprofile. Vielleicht nimmst du uns da nochmal so ein bisschen mit, was da so passiert.
Genau, also es geht erstmal ganz grundsätzlich um eine Definition, ne? Was ist überhaupt sexualisierte Gewalt? Welche Bereiche umfasst das? Ganz wichtig, der Bereich der sexualisierten Gewalt, welches in sozialen Medien stattfindet. Der nimmt natürlich einen großen Anteil ein, weil das einfach das Thema ist, womit unsere Kinder und Jugendlichen fast täglich konfrontiert werden. Dann natürlich zu gucken, wie organisieren sich so Täter? Was sind das für Typen? Was für Manipulationsstrategien haben sie? Wie kommen sie mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt? Ein Schlüsselmoment für mich in dem Erstmodul war immer wirklich, sich auch nochmal diese Mythen sexualisierter Gewalt anzugucken. Also das sind ja auch Sachen, die wir täglich in den Medien wiedergespiegelt bekommen. Ne? Also warum war sie nachts um 12 Uhr auf der Straße? Warum trug sie so einen kurzen Rock? Das sind ja alles so Sachen, die verhindern wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema und machen einfach eine Täter-Opfer-Umkehr. Und das sind ja auch so Sachen, die wabern ja latent in so Kollegien, ne? Also und da dann halt nochmal hinzugucken und zu gucken, okay, ach krass, ja, das verhindert eigentlich eine ernsthafte Auseinandersetzung damit. Das war für mich so der erste Schlüsselmoment in dem Modul, ne? Und dann halt aber auch wirklich zu gucken, was passiert denn dann in so einem familiären System, wie wenn das halt im sozialen Nahbereich stattfindet, so sexualisierte Gewalt und einfach da schon mal die Grundlage gelegt zu bekommen, das Mindset zu entwickeln, dass es utopisch ist, dass man das innerhalb von einer Stunde irgendwie lösen kann. Mhm. Ne? Sondern dass es da einfach Zeit braucht. Ne?
Ich meine, dass sich diese Mythen ja immer noch so hartnäckig halten, das glaubt man eigentlich fast gar nicht.
Ja, aber Wahnsinn, es ist so.
Ja.
Also muss man nur die Zeitung aufschlagen, wenn es da...
Wie berichtet wird.
Genau, ne? Wie berichtet wird. Und das, ja, das ist einfach das tägliche Brot, was sich ja dann auch wieder auf potenzielle Betroffene einfach auswirkt. Ne? Das, wenn ich da lese, der Rock war zu kurz, ja, ich habe aber eine Jogginghose getragen. Ja, was macht das dann mit einem betroffenen Menschen?
Ja,
ne?
Ja. Oder auch das erwähne ich immer ganz gerne, weil das auch noch wirklich ein Thema ist, was relativ tabuisiert ist und noch viel tabuisierter ist, dass auch Frauen Täterinnen sein können. Ist ja auch ein großes Thema, was man immer sagt, das ist doch eine Mama, die macht doch sowas nicht. Ne?
Empfehle ich euren Kinderschutz-Podcast zu. Die Folge darüber, die habe ich nämlich auch auf dem Rückweg mal von der FIPS-Fortbildung gehört.
Mit der Jelena Gerke.
Genau, also da war ich auch noch mal, musste ich auch noch mal dreimal mehr schlucken. Ja, das mitzudenken. Ne? Also, dass es nicht immer der Onkel oder der Vater oder der Opa ist, sondern wie Mütter da drin auch involviert sind, egal wie. Aber auch das ist ja tatsächlich tabuisiert. Mütter machen so etwas nicht.
Genau.
Die liebende Mutter macht das nicht, aber auch liebende Mütter machen es.
Ja. Ja, der nächste Baustein, da kümmern wir uns um Prävention.
Mhm.
Großes Thema und auch vielleicht zwischendurch, wenn Sie jetzt so ein bisschen hören, dass hier ein bisschen laut ist. Wir bauen gerade die Ausstellung echt klasse auf. Hier ist heute großer Bahnhof, 15 Jahre im Ruhrgebiet aktiv und hier raschelt es und ruckelt es manchmal. Also wenn der Ton nicht ganz so passt, bitte Nachsicht, hier passiert in den Hintergründen sehr viel. Aber wir nutzen die Zeit, bevor diese Veranstaltung beginnt, gemeinsam zu sprechen. Von daher passt es jetzt gut zur Prävention. Was passiert da?
Ja, also das ist der Baustein, den ich tatsächlich in Zusammenarbeit im Moment mit der Ilka durchführe. Da geht's halt darum, dass wir halt gucken, ja, wie machen wir die Kinder denn fit? Also wie können wir denn die Kinder und Jugendlichen so in Schule erreichen, dass es entweder erst gar nicht zur sexualisierten Gewalt kommt oder zu sagen, wie machen wir die Kinder fit, wenn es passiert ist, es dann doch anzusprechen. Ja. Also da gucken wir dann ganz genau drauf, was man für Methoden hat, wo man ansetzen kann. Da geht es aber tatsächlich auch nochmal viel um die Auseinandersetzung mit sich selber. Und wir versuchen das immer in einer Mischung aus spielerischer Selbsterfahrung und Theorieeinheiten dann umzusetzen, dass man immer so einen Theorie-Praxistransfer hat und es einfach nicht nur ein Vortrag ist oder eine Diskussion, sondern dass man da einfach schon auch in dem Modul selber vielleicht Impulse mit nach Hause nehmen kann, die man direkt in die Praxis umsetzen kann.
Ich glaube, das auch, ich greife kurz vor, das letzte Modul, da kommen ja ganz spannende Dinge raus bei der Abschlussarbeit. Das
Wahnsinn.
Ist wahrscheinlich vor allem aus dem Präventionsbereich.
Ja, genau.
Das ist schon sehr spannend. Ja, aber keine Prävention ohne Intervention, das ist der dritte Baustein. Was passiert da?
Ja, da gucken sich die Kolleginnen an, zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, wie handeln wir dann am besten? Also welche Bedingungen müssen da sein? Wie führt man Gespräche? Wer führt die Gespräche? Wie ist das mit Leitung? Welche Rolle spielt die da? Welche Rolle können Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen spielen? Welche Rolle können Lehrer spielen? Da werden sich dann auch unterschiedliche Dinge angeguckt. Wie ist das denn, wenn institutionalisierte, sexualisierte Gewalt vorfällt? Wie ist das, wenn es halt im sozialen Nahfeld ist? Und wie ist es denn, wenn es die Kinder untereinander sind? Also das wird alles erarbeitet, was es da für Dinge zu beachten gibt, weil da gibt es einfach unterschiedliche Aufträge dann auch. Ne?
Da würde ja auch der Bereich Supervision wieder reinpassen.
Genau, Supervision.
Ich könnte mir vorstellen, eine Kollegin, die die Fortbildung durchgeführt hat, dass die vielleicht auch eher drängt zu sagen, wir müssen dieses Werkzeug einfach einführen bei uns an der Schule, wenn es noch nicht da ist.
Genau, Supervision oder dann halt auch eine Stufe kleiner kollegiale Fallberatung sollte in jedem Fall immer stattfinden, bevor man da irgendwie anfängt rumzudoktern, sage ich mal. Ja, und es gibt aber auch Dinge, auch da gab es so einen Schlüsselmoment in meiner Ausbildung zu, wenn wir jetzt gerade im Grundschulbereich uns befinden oder auch wenn wir uns im Sek 1-Bereich finden, wenn das untereinander passiert, zwischen Schülerinnen und Schülern, das betroffene Kind bekommt ja immer ganz viel Aufmerksamkeit, aber das Kind, welches die Tat ausgeführt hat, das muss ja auch irgendwie versorgt werden. Also da muss ja auch sich mit jemand auseinandersetzen und da halt auch nochmal sensibel für zu sein und zu gucken, ja, was gehen wir denn da für Schritte? Mhm. Das war auch nochmal sehr wichtig.
Mhm. Ja, du hattest es vorhin schon erwähnt, das Thema Schutzkonzepte ist ja seit einigen Jahren das Thema schlechthin in Kitas, in Schulen, in Sportvereinen noch viel zu wenig und viel zu unstrukturiert, ja. Wobei auch da sich ja jetzt einiges tut, dass man sogar auch Fördergelder daran knüpft, zu sagen, wir haben ein Schutzkonzept. Aber am Ende ist es ja häufig auch vielleicht der Papiertiger, der in der Schublade landet. Jetzt haben wir es gemacht und die Führungszeugnisse holen wir ein und das war's.
Ja.
Ich glaube, das ist ja viel, viel, vielschichtiger, dieser Bereich. Und was macht ihr da? Wie man es strukturell aufsetzt, ein Schutzkonzept? Reicht vielleicht die Zeit nicht ganz, aber was passiert in dem Modul?
Also wir gucken uns schon einmal an und da muss man ja sagen, es gibt ja nicht unbedingt so viel, was die Kultusministerkonferenz Gutes gemacht hat, aber dieses Handout ist wirklich gut zum Thema Schutzkonzepte, was man sich runterladen kann. Da gucken wir uns einmal die Bausteine an, welche Bausteine gibt's da, aber dann geht's natürlich schon, gerade dann, wenn es um die Interventionen geht, einfach zu gucken, welche Handlungspläne haben wir, um dann halt in so einer Situation auch einfach handlungssicher zu werden, ne? Und nicht da alle aufgescheucht durch die Gegend zu laufen und der eine macht das und der andere macht das, sondern dass halt irgendwie strukturiert da auch ein Vorgehen möglich ist und dass man da einfach in dem Fall in die Schublade reingreifen kann, sagen kann, okay, wir haben jetzt Fall XY und jetzt machen wir strukturiert das und das und das und das. Das ist das eine. Aber was viel wichtiger ist, ist eigentlich diese Arbeit am Schutzkonzept, nämlich einen gemeinsamen Konsens zu finden für die Schulen, für die Institutionen, zu gucken, wie stehen wir dazu, was haben wir da für eine Verantwortung und einfach dieser Prozess der Schutzkonzepterstellung alle mit einzubeziehen und um dann am Ende zu sagen, das ist unsere Haltung als Schule, das ist unsere Haltung als Sportverein. Das ist eigentlich das viel Wichtigere, also gar nicht am Ende das fertige Produkt, weil das fertige Produkt wird nämlich niemals fertig sein, wenn man Schutzkonzeptarbeit leben möchte, dann holt man sich das immer wieder vor, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, und guckt, okay, wo müssen wir nachjustieren, was müssen wir anders machen. Also immer wieder der Transfer Praxistheorie und das bedingt sich. Also ein gelebtes Schutzkonzept ist niemals fertig.
Ich habe es schon erwähnt, am Schluss gibt es eine Prüfung tatsächlich auch und ein Zertifikat. Und aber auch die Chance, nochmal zu reflektieren in der Gruppe. Das ist wahrscheinlich so eher die lockere Runde, oder was passiert denn da?
Ja, also meistens ist sie am Anfang nicht so locker, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich sehr angespannt sind, weil Prüfung ist natürlich immer. Und natürlich wird das Zertifikat nicht verschenkt. Allerdings sind wir auch nie in die Situation gekommen, weil die Projekte, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende präsentieren, sind oftmals wirklich so wahnsinnig toll, dass man es kaum glauben kann. Also die Unterrichtsentwürfe zum Thema Prävention in den unterschiedlichen Altersstufen, wirklich gut durchdacht. In dem letzten Durchgang gab es eine Gruppe, die haben das für den Grundschulbereich gemacht, die haben sogar eigene Musik produzieren lassen, eigene Kärtchen, wirklich von vorne bis hinten, Corporate Identity, super toll. Da ging es um Superkräfte, also die Kids dafür zu sensibilisieren, dass sie in sich ganz viele Superkräfte tragen, um resilient zu sein. Und wirklich, es war so toll, dieser Methodenkoffer, der vor 2 Jahren, glaube ich, war, der wahnsinnig toll ist, der Präventionskoffer. Also da mit wahnsinnig viel Kreativität wird das einfach umgesetzt. Und das ist wirklich immer wieder total schön zu sehen als Referentin, aber auch damals als Teilnehmerin. Man nimmt da einfach super viel mit und hat danach wirklich so dieses Wow, oh, das könnte man auch machen und das könnte man auch machen. Also das ist wirklich ein total schöner Ideenpool. Und deswegen freue ich mich auch so auf den heutigen Tag, die ganzen Kolleginnen wiederzusehen und zu erfahren, wie läuft es denn gerade bei euch? Also hat sich was getan? Und ja, das ist einfach total schön.
Ja, das ist ja auch der Zweck, warum wir heute hier sind. Nicht nur die Ausstellung, sondern so eine Art Alumni-Treffen der Absolventen, Absolventinnen, um da auch wieder, auch aktiv, nicht nur zu feiern und da zu sein, sondern aktiv auch in eine Diskussion zu gehen, in den Austausch. Das ist total wichtig. Eben ein nie endender Prozess.
Genau.
Und das gilt auch quasi für uns. Ja, vielleicht am Ende noch mal ganz kurz. Würde mich interessieren, ob du auch schon ernsthaft, auch jetzt nicht nur bei dir, auch bei den anderen spürst, was sich in Schule verändert, wenn eine FIPS-Fachkraft da ist. Vielleicht sogar merken das auch die Kinder. Würde mich auch total interessieren, ob man da im System, in der Schule irgendwas sich tut.
Also ich hoffe das. Und wenn wir die Fortbildung machen, merke ich schon, dass die Teilnehmerinnen da richtig Bock drauf haben, auch als Multiplikatorinnen zu dienen und da halt einfach in Schule zu gehen und das Thema aufs Tableau zu holen. Ob das sich das dann immer so in der Praxis dann umsetzen lässt oder ob das passiert, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber am Ende der Fortbildung habe ich schon immer das Gefühl, dass da viele gute Menschen einfach ins System Schule rausgehen und sagen, pass mal auf, wir haben hier ein Thema, das läuft hier unterm Radar, das müssen wir nach vorne holen. Ich hatte das ja gerade schon einmal angedeutet. Ich habe schon das Gefühl, dass ich, seitdem ich die Ausbildung gemacht habe, den Kindern einfach nochmal was anderes ausstrahle. Und man muss einfach sagen, die Kinder suchen sich ja ihre Leute aus, wem sie was erzählen. Und das ist ja auch gut so. Und natürlich werden sie es eher jemanden erzählen, wo sie das Gefühl haben, der bricht jetzt gleich nicht zusammen, wenn ich dem erzähle, dass er 3-mal anal vergewaltigt worden ist, als jemanden, wo er denkt, okay, der wird jetzt gleich in Tränen ausbrechen. Und ich glaube, so am Ende des Tages wissen die Kinder, dass diese Dinge bei mir gut aufgehoben sind und dass ich für sie da bin und gleichzeitig aber auch dafür sorgen werde, dass Dinge aufhören oder dass sich Dinge verändern. Und das habe ich, glaube ich, schon immer ausgestrahlt, aber durch die FIPS-Ausbildung noch mal viel präsenter. Und deswegen ist das halt wirklich wichtig, da auch nochmal mit einem anderen Selbstbewusstsein rauszugehen.
Ja, total spannend und auch motivierend, dass wir da
hoffentlich
auf jeden Fall dranbleiben.
Ja, das ist ganz wichtig.
Ja, und dass es echt sich lohnt, hier auch zu investieren und das Thema fortzuentwickeln. Ich finde besonders spannend, dass quasi inzwischen, glaube ich, von mehr als die Hälfte derer, die jetzt als Trainer oder als FIPS-Coaches, wie wir es nennen, unterwegs sind, selbst die Ausbildung gemacht haben, selbst aus der Praxis kommen. Das ist, finde ich, so ein bisschen das Besondere. Da ist man so auch auf Augenhöhe mit den Lehrkräften, Schulsozialarbeitern oder so, die dann da sind. Und auch da, dass sich das ständig auch weiterentwickelt. Das finde ich total gut.
Das finde ich auch wichtig und gut. Und was ich halt wichtig finde, was ja auch die FIPS-Ausbildung vermittelt, auch einfach durch die unterschiedlichen Professionen, die ja an der Ausbildung teilnehmen. Ne? Wir hatten Lehrkräfte, wir haben viele Leute jetzt beim letzten Durchgang aus dem offenen Ganztag gehabt. Wir hatten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Dieses Mindset man kann das nicht alleine schaffen, wir können das nur zusammen schaffen, auch nur zusammen im multiprofessionellen Team. Und da gibt's halt kein Einzelkämpfertum, sondern wir können für die Kinder nur zusammen Dinge erreichen. Und das ist tatsächlich eine Kernaussage, die, finde ich, in der Fortbildung einfach auch so präsent da ist, ne? Also ja, das ist einfach, das geht nur zusammen. Und da sind die Lehrkräfte genauso wichtig wie die anderen an Schule tätigen Menschen.
Ist eigentlich schon ein total gutes Schlusswort, würde ich meinen. Ich wollte dich jetzt bitten, aber wenn dir noch was einfällt, warum sollten Kollegen, Kolleginnen die Ausbildung machen, dann darfst du das jetzt gerne auch noch mal so als kleinen Werbeblock äußern. Sehr gerne.
Ich finde das einfach sehr wichtig, dass man ja für sich selber auch einfach so viel mitnimmt. Das ist auch ein Stückchen persönlichkeitsbildend und das finde ich einfach so schön. Und einfach jeden Tag sich das nochmal vorzuholen und auch, wie du gerade mit den Zahlen, dass das einfach nicht in Vergessenheit geraten wird, ne? Weil es ist, der Schulalltag ist so schnelllebig und da braucht es einfach Menschen, die immer wieder sagen, wir haben sie halt alle da, ne? Mhm. In der Schule sind halt alle da und deswegen ist das so wichtig, da Leute zu haben, die halt da auch hingucken. Deswegen macht die FIPS-Ausbildung und das zahlt sich am Ende aus. Für unsere Schülerinnen und Schüler.
Ja, liebe Janina, wir haben sie alle da, die Kinder. Das finde ich ein total wichtiges Bild einfach auch. Mhm. Eben auch die 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse, die betroffen sind. Und von daher bleibt mir an der Stelle nur Danke zu sagen für deinen, für das Engagement aller FIPS-Absolventen und Absolventinnen. Das ist wirklich großartig, was ihr vor Ort leistet, jeden Tag. Und ich freue mich, dass wir da so einen kleinen Beitrag mit dem, was wir so tun, leisten können. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.